Ja, wir wollen heute Morgen in dieser verbleibenden Zeit und bei einem Abendmahlsgottesdienst ist dies immer auch begrenzt, aber wir wollen in dieser verbleibenden Zeit uns noch einmal einen großen Glaubenstext der Bibel miteinander betrachten. Ein großes Glaubenswort. Und wir werden da zu jemand geführt aus der Apostelgeschichte, aus dem 6. Kapitel der Apostelgeschichte möchte ich zuallererst uns miteinander von Vers 3 bis 5 lesen. Wir werden nachher dann auch noch weitere Verse lesen, aber wir wollen erst mal Vers 3 bis Vers 5 lesen. Während ihr das aufschlagt, kann ich euch sagen, dass wir uns also in der Zeit befinden, kurz nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus, der Heilige Geist ist in seiner Fülle ausgegossen worden. Und in Jerusalem ist eine große Gemeinde durch Gottes Gnade auch entstanden. Und in dieser großen Gemeinde gab es nun in der Versorgung der Armen Unruhen. Es entstand ein Murren. Und jetzt muss also danach geschaut werde. Und es wird beschlossen, dass Diener eingesetzt werden, Diakone, die nun helfen sollen, diese Dienste zu versehen. Und da setzt unser Text ein. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Abvers 3. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Ich möchte am Anfang mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr, wir kommen zu dir als Menschen, die auf dein Wort hören wollen und doch auch Mühe damit haben. Wir haben nun Abendmahl gefeiert und du weißt, dass es gar nicht so einfach ist, längere Zeit sich zu konzentrieren. Unser Herz ist manchmal bei was ganz anderem, Herr. Wir bitten dich, hilf uns zu hören auf dein Wort. Bringe du uns dahin, dass wir vor dein Angesicht jetzt auch reden. Aber tritt du auch, Herr, selbst vor unser Angesicht. Und sprich hinein in unsere Herzen mit deiner Kraft, mit deiner Macht, durch deinen Geist. O Herr, hilf zum Hören wie auch zum Reden. Amen. Stephanus, ein Mann voll Glaubens. Was heißt das eigentlich? Glaube. Abgenutztes Wort in dieser Welt, so scheint es manchmal. Aber in der Bibel wird uns erklärt, was Glaube heißt. Und das ist ja nun auch der Sinn und das Ziel und der Zweck dieser Reihe. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, was heißt eigentlich Glaube? Er wird von Gott bewirkt. Philipper 1, Vers 29. So oft habe ich den jetzt schon zitiert. Es ist euch im Hinblick auf Jesus Christus nicht allein geschenkt, an ihn zu glauben, geschenkt, gegeben von Gott, an ihn zu glauben. Aber was bewirkt nun Gott durch seinen Geist und durch sein Wort in unserem Herzen, wenn er uns neu macht und uns mit diesem Glaube erfüllt? Was ist ein Mann voll Glaubens? Wie kann man das erkennen? Wir finden es hier beschrieben. Wir finden es hier beschrieben in diesem Text, den ich euch gelesen habe. Dieser Stephanus war jemand, der ausgesucht werden konnte für einen Dienst. Und dieser Dienst, der betraf nun die tägliche Hilfeleistung, beim Tisch denen zu dienen, die angewiesen waren auf die Nahrungsmittelarmenfürsorge, wurde betrieben, oft bei Witwen, die gar kein Geld hatten, die alleinstehend waren. Und da gab es eine Menge Menschen, die Hilfe brauchten. Und als nun diese Aufgabe verteilt wurde, als nun diese Aufgabe auch entdeckt wurde als eine, wofür man Menschen brauchte, und nun danach geschaut wurde, wer kann das tun, hat sich dieser Stephanus angeboten. Und er wird uns als jemand vorgestellt, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Wenn es hier heißt, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, dann könnte man auch mit anderen Worten es so sagen. Jemand, der dem Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen vertraut und mit ihm lebt. Jemand, der durch den Heiligen Geist auch den Herrn Jesus Christus vor Auge gestellt bekommen hat, was ja auch der Dienst des Heiligen Geistes ist. Man könnte sagen, jemand, der fortwährend in der Gemeinschaft mit Jesus Christus sich befindet. Wisst ihr, was das für Folge hat? Fortwährend in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus auch zu leben. Ich kann euch das ganz einfach erklären anhand von einem Vers, wo der Herr Jesus seine Herzenseinstellung uns auch zeigt. Ich lese es euch vor im Markus-Evangelium. Da heißt es, Kapitel 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jetzt stellt euch mal vor, Stephanus, ein Mann voll Glaubens, erfüllt mit dem Heiligen Geist, jemand, der fortwährend in der Gemeinschaft mit Jesus Christus auch lebte. Ist es da nicht verständlich und begreifbar, dass die Einstellung Jesu Christi ihn geprägt hat? Wenn ich mit jemand in inniglicher Gemeinschaft lebe, dann werde ich von dieser Person geprägt. In einer Ehe ist das ganz oft so, dass man sagt, der Mann und die Frau gleichen sich ja manchmal vom Gesicht, von der Art her. Man prägt sich. Und der Stephanus war jemand, der durch die fortwährende Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus einen Dienersinn bekommen hat. Was ist das eigentlich? Ein Dienersinn. Was heißt es eigentlich, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sagt der Herr Jesus. Also, ganz einfach erklärt. Ich bin nicht jemand, der jetzt erwartet, dass ich nur etwas bekomme, dass man mich bedient, dass alle für mich da sind. Das ist nicht meine Einstellung, sondern ich lebe, ich komme in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, um zu dienen. Ich habe dieses Anliegen, für diese Gemeinschaft zu leben. Der Stephanus hatte mit den vielen Menschen, die da auch an den Tischen bedient worden sind, nicht familiäre Beziehungen, dass er jetzt sagen könnte, das ist mein Onkel, meine Tante, mein Neffe, mein Nichte. Das waren ganz andere Menschen, die kannte er nicht. Aber in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus hat der Herr Jesus Christus ihm seine Gemeinde so lieb werden lassen, dass er nun dieser Gemeinde diente. Und daran hat sich nichts geändert durch die Jahrhunderte hindurch, durch die Jahrtausende hindurch, bis zu dem heutigen Tag. Wenn jemand mit Jesus lebt, wird der Herr Jesus Christus ihn im Herzen dazu bringen, für seinen Leib zu leben, für seine Gemeinde zu leben, dieser Gemeinde zu dienen. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin auch ein Christ. Wir kritisieren das oft, wenn wir mit Kirche Zugehörige dann zu tun haben. Und dann sagen wir, ach ja, ein Namenschrist, kennen wir. Aber ist es vielleicht gar nicht dumm, sich mal selbst die Frage zu stellen? Ganz persönlich, dass ich mir die Frage stelle. Auf der einen Seite sage ich, ich liebe den Herrn Jesus. Aber hat der Herr Jesus mich dazu bringen können, in der Gemeinde, wo ich hingehe, ihm zu dienen? Was ist meine Einstellung, wenn ich komme in die Gemeinschaft der Kinder Gottes? Habe ich dann diesen Sinn, diesen Blick, da ist jemand, der Hilfe braucht? Und ich möchte jetzt demjenigen beistehen, ich beuge mich sogar dabei. Zu Tisch dienen heißt, sich zu beugen. Es heißt wirklich, etwas zu tun, wo ich selber klein werde. Das fällt uns unwahrscheinlich schwer. Wir wollen nicht klein sein, wir wollen groß sein. Wir wollen wie die Jünger dann sagen, wer ist der Größte von uns? Das war die Frage der Jünger. Wer hat die meiste Bedeutung? Wer hat das meiste Gewicht? Der Herr Jesus hat seine Jünger dann sagen müssen, wisst ihr, in meinem Haus ist es nicht so wie in der Welt, in der Firma, in den Geschäften, wo geherrscht wird, sondern bei mir ist derjenige groß, der dient, der sich beugt, der ist für mich groß. Ich weiß nicht, wie ihr diese Dinge seht, wie ihr euren Glauben versteht, wie ihr eure Gemeinschaft versteht, die ihr mit dem Herrn Jesus Christus habt, voll Glaubens, voll Heiligen Geistes und auf der anderen Seite mit seinen Kindern, mit seinem Weinberg, mit seinem Reich, mit seiner Anliege. Könnt ihr euch für andere beugen, ihnen dienen? Könnt ihr für andere da sein? Wie sieht es eigentlich aus, wenn in einer Gemeinde genau diese Umstände sind? Andere, die müssen Versorgung haben, aber sie bekommen sie nicht, diese Versorgung. Und jetzt wird einer
auch für diese Aufgabe abgestellt. Es ist ganz einfach. Zuallererst wird einmal wahrgenommen, da ist eine Not. In der Gemeinde in Jerusalem hat man festgestellt, das sind Menschen, die in Not sind und die brauchen eine Versorgung. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus, wenn sie eine echte, lebendige Gemeinschaft ist, die du hast, wird dich dahin bringen, dafür Interesse zu haben. Nicht jetzt nur für deine eigene Nöte, das ist ja das, was wir normalerweise tun, wo wir manchmal auch sehr egoistisch sein können. Meine Nöte sind die wichtigsten Nöte. Sondern für die Nöte des anderen. Inwiefern sind die Nöte des anderen, der nun Mangel hat, der nicht versorgt wird, wie er versorgt werden sollte? Das war die Situation dort in Jerusalem in der Gemeinde. Inwiefern sind die mir Anliegen, die Nöte der anderen? Weiß ich überhaupt um die Nöte der anderen? Wir sind ja wirklich ganz, ganz wenige. Aber wissen wir um die Nöte der anderen? Haben wir ein Interesse daran? Fragen wir nach, wie geht es dir? Hast du ein Gebetsanliegen für mich? Gehen wir auf die andere zu? Merken wir überhaupt es, wenn ein anderer leidet? Oder ist es uns egal? Wissen wir vielleicht gar nichts von dem Leid anderer, weil wir gar nicht nachfragen, weil wir kein Auge dafür haben? Warum soll ich mich beugen? Warum soll ich jetzt? Das ist mir unangenehm. Manches Mal ist es unser Stolz, ja, sehr oft ist es unser Stolz, der uns davor auch ja, zurückhält, dass wir unseren Nacken, unseren Rücken beugen. In der Gemeinde Jesu gibt es Nöte. Manchmal sind es Menschen, die auch Nöte haben. Manchmal sind es Umstände, die versorgt werden sollten. Nehmen wir diese Nöte wahr? Sind sie uns persönlich ein Anliegen? Beten wir dafür? Treten wir dafür ein? Helfen wir da mit? Wir haben jetzt vor uns eine Hochzeit. Und diese Hochzeit, das ist immer auch so ein Augenblick, wo ganz viele Aktionen geschehen für diese Hochzeit. Ich habe das mitbekommen in der vergangenen Woche, wie viele Aktionen dort auch geschehen sind. Das soll ja auch ein schönes Fest werden. Aber wir haben eine Hochzeit vor uns, wo alle andere Hochzeiten zurücktreten müssen. Das ist die Hochzeit des Lammes. Der Vater hat für seinen Sohn ein Hochzeitsfest. Und nun gebraucht er seine Gemeinde hinauszugehen und einzuladen. Und in der Gemeinde danach zu schauen, dass die Einzelnen gerüstet und bereit sind. Treibt uns diese Hochzeit um? Treibt sie dich um im Herzen? Es ist so einfach zu sagen, ich liebe Jesus. Aber im Leben wirklich so zu leben, das ist was ganz anderes. Was treibt dich um? Was treibt mich um? Haben wir ein Anliegen für die Hochzeit des Lammes? Haben wir ein Anliegen für seine Dienste. Ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Herr sucht Menschen, die ihr Leben bereit sind zu geben. Zu geben für andere, für Sünder, so wie er sein Leben für Sünder gegeben hat. Und wisst ihr, wie es manchmal so ist, ihr kennt es und ich kenne es aus meinem Leben. Oh, manch einer beginnt den Dienst. Aber dann ist es irgendwann mal ein bisschen schwieriger. Entweder man braucht Kraft und Zeit dazu, wo man sagt, ich habe sie nicht. Ich habe nicht diese Kraft und habe nicht diese Zeit. Aber wisst ihr, was das größte Problem ist? Was ich an meinem Herzen und ihr an eurem Herzen genauso feststellen könnt. Was wir am allerwenigsten haben, ist ein Herz dafür. Ein Herz. Denn wenn ich ein Herz dafür hätte, ein Anliegen, wenn es brennen würde in meinem Herzen, wäre es mir ganz egal, wie viel Kraft oder wie viel Zeit ich nicht habe. Habt ihr einmal die Hände, ach, das ist jetzt eine Frage, die eigentlich unnötig ist, aber dennoch als Illustration dient sie ganz gut. Früher ist das Schusterhandwerk eines gewesen, das sage ich nicht aus eigener Erfahrung, sondern wie eben so oft aus Dokumentationen, wo man sich auch mal anschaut, wo die mit Stoffe umgehen musste, diesen Leim, dann waren im Laufe ihres Lebens ihre Hände förmlich kaputt. Verschafft. Das ist der Augenblick, wo es für uns unangenehm wird, wenn es weh tut. Wenn es weh tut, wenn mein Dienst mir weh tut. Oh nein, das darf nicht sein, dass es weh tut. Sondern es soll angenehm sein. Manchmal kann ein Dienst nicht geschehen, weil man sich gegenseitig nicht vergeben hat. Man kann sich nicht mehr in die Augen schauen. Man kann sich nicht mehr begegnen. Man kann sich nicht mehr die Hand reichen mitten in der Gemeinde Jesu. Es tut weh. Woher? Es tut weh. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Dienersinn heißt, bereit sein, das Leben zu verlieren. Da ist es für mich und für dich so schwer. Das ist es wirklich, wo wir ganz schnell sagen, nein, nein, mache ich nicht. Bin ich nicht bereit dazu. Und dann kann es sein, dass in der Gemeinde, und das wird dann oft auch kritisiert, so sind dann Kinder Gottes manchmal auch so, wenige fast alles machen und viele da sitzen und nichts tun. Es gibt im Grunde genommen genügend zu tun, genügend Sachen, genügend Anliegen, genügend Dinge, die man machen könnte, aber sie werden nicht wahrgenommen. Es ist kein Anliegen dafür da. Was sind wir? Wenn wir Jesus lieben, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben, wenn wir sagen, wir sind Menschen voll Glaubens und Heiligen Geistes, sind wir dann auch Diener? Beugen wir unseren Rücken und unsere Herzen, um dem anderen dabei zu stehen, wo er uns braucht. Entweder in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Darf es wehtun? Oder ist das der Augenblick, wo wir dann sagen, Moment einmal, jetzt also muss ich einfach auch an mich denken. Jetzt muss ich also Nein sagen. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Sind wir bereit, unser Leben dahin zu geben? in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und damit meine ich jetzt nicht so dieses, also versteht ihr, man kann das ja wirklich auch für sich selber wie ein Heiligenschrein praktizieren. So, darf ich das mal so polemisch sagen? Man hat seine stille Zeit, man schlägt seine Bibel auf. Man liest etwas. Aber es ist natürlich so, dass eine Veränderung dadurch auch geschieht in unserem Herzen. Wir bleiben dieselbe Mensch. Nein, vergebe ich nicht. Nein, unmöglich. Mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Ich habe meine eigene Interesse. Ich habe meine eigene Vorliebe. Der ist mir sympathisch, der ist mir gar nicht sympathisch. Bleib weg von mir. Komm, geh du weg. Diese Aufgabe mag ich. Und diese Aufgabe gefällt mir gar nicht. Und weil mir diese Aufgabe nicht gefällt, will ich nichts damit zu tun haben. Diese Aufgabe bringt mir Ehre und da werde ich ja gar nicht gesehen. Ich werde doch nicht gesehen, wenn ich da draußen an den Tischen mich befinde und bei den Armen mich dann auch beuge. Da werde ich nicht gesehen. Ja, das ist wahr. Man wird da nicht gesehen. Aber das ist der Platz, an dem ein Kind Gottes reifer und wachsen kann, an den Orte, wo man gar nicht gesehen wird. Wo der Herr Jesus mir sagen kann, jetzt will ich mal wissen, für wen tust du das? Um einen Namen zu bekommen? Um vor den anderen wirklich auch was zu gelten? Oder bist du bereit in der Stille, wo dich niemand sieht, für mich zu leben und Dinge zu ertragen, die dir ganz arg schwer fallen, die dein Herz auch belasten. Und niemand unter Umständen kriegt es mit und du kriegst nicht den Applaus von anderen und bist nicht jemand, der jetzt in diesem Augenblick von allen bewundert wird. Bist du dann auch noch bereit, mir zu dienen? Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Das meint aber nicht nur, dass er jemand war, der dienen wollte und konnte, sondern das meint auch etwas anderes. Und dazu will ich jetzt auch noch mal kommen und das mit euch ansehen und miteinander auch lese. Der Stephanus hat, nachdem er in seinen Dienst als Diakon geführt wurde, dann auch immer wieder Gespräche mit anderen Menschen, die noch ungläubig waren. Ich lese es mal euch vor, Kapitel 6, Vers 8 und folgende, bis Vers 10. Und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk, aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrener und Alexandriner und derer von Silizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Stephanus, ein Mann voll Glaubens, das zeigt sich im Diener. Unser Glaube, unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus wird sich im Dienen zeigen, aber sie zeigt sich auch im Reden. Stephanus war jemand, der redete, erfüllt von dem Heiligen Geist und erfüllt von Gottes Weisheit. Wissen wir, wie weit wir davon entfernt sind. Es ist manchmal ganz gut, die eigene Position, die man hat, auch wahrzunehmen. Und je länger ich auch mit Jesus lebe und mit ihm Gemeinschaft habe, umso mehr wird mir bewusst, wie wenig ich in der Lage bin, so zu reden, wie man reden sollte. Dass es mir ein Anliegen wird, Herr, hilf mir zu reden, mit Weisheit und unter der Leitung deines Geistes. Immer wieder mal hat der Herr es mir auch aufs Herz gelegt in Gespräche, wenn ich sie führe, dass ich erst mal ruhig bin und sage, Herr, hilf mir jetzt, die rechten Worte zu finden. Das sage ich euch einfach aus der Erfahrung, die ich selbst auch mit dem Herrn Jesus mache. Und ich weiß aber, dass es für uns alle, wenn wir Jesus Christus ernst nehmen, sein Wort ernst nehmen, genau so sein wird, dass wir das entdecken, auf einmal nehmen wir das wahr, oh, was hast du heute wieder alles gesagt? Dann ist das für uns, als würde der Herr am Ende eines Tages mit uns das so aufschlagen und würde uns das auch zeigen und würde es uns in Erinnerung rufen, die Worte, die wir geredet haben. Für jemand, der nicht zu Jesus Christus gehört, ist das völlig uninteressant. Er redet, wie die Welt redet. Und es ist ihm ganz egal, was andere darüber denken. Er hat den Jargon der Welt. Aber wenn der Heilige Geist im Herzen eines Menschen wohnt und er versiegelt ist mit ihm und er zu Jesus Christus gehört und der Herr Jesus Christus und der himmlische Vater durch den Heiligen Geist in seinem Herzen wohnen, beginnt dieses Werk. Dann erschreckt man manchmal so richtig vor sich selbst. Das ist Wachstum, das ist gesund, das ist richtig, wenn es uns so geht. Wehe uns, wenn wir das nicht kennen. Wehe uns, wenn wir unser eigenes Reden nicht unter die Lupe nehmen. Wenn wir uns keine Rechenschaft über unsere Worte geben, denn es steht in der Bibel, dass Gott darüber wacht. Im Hinblick auf den Menschen wird gesagt in der Bibel, dass sie einmal dem Rechenschaft geben werde, müsse über jedes einzelne Wort, was sie gesprochen habe. Worte haben Gewicht. Aus dem Jakobusbrief wissen wir, dass das Instrument, welches wir am wenigsten beherrschen können, gar nicht beherrschen können, die Zunge ist. In unserem Herzen entstehen durch unsere eigene Zunge große Probleme. In der Gemeinschaft, in der wir in der Familie uns befinden, ist es die Zunge, die oft auch viel kaputt macht. Und in der Gemeinde auch und im Arbeitsplatz auch. Die Zunge, unsere Rede. Man kann reden so, dass etwas zerstört wird. Manches Mal ist es so, dass Eltern sich nicht bewusst sind, wenn sie über die Gemeinde reden und ihre Kinder mit dabei sind, dass sie von Anfang an ihre Kinder impfen, in dem Sinne, dass die Gemeinde an Ort ist, wo alles drunter und drüber geht. Also, das ist schlecht und das ist schlecht. Sie habe keine Weisheit. Da ist nicht der Heilige Geist der leidet. Da ist nicht irgendeine Weisheit da, die es ihnen klar machen würde. Das Bild, was mein Kind von der Gemeinde bekommt durch mein Rede, ist ja nicht das Bild der Bibel, wo es heißt, dass es das Haus Gottes ist, dass der Herr für diese Gemeinde sein Blut vergossen hat, dass er sie liebt. Das ist einfach wie bei einem Verein. Oh, wie elend ist da alles. Dann wird geschumpft. Dann wird kritisiert und dann wird also alles durch den Wolf gedreht. Und andere, die uns zuhören, kriegen davon einen Eindruck von der Gemeinde. Wisst ihr, dass so, wie wir über die Gemeinde reden, Ausdruck gibt über unsere Weisheit und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Habt ihr es nicht heute Morgen selber gehört? Ich hoffe, dass ihr sie überhaupt gehört habt, die ersten Verse, die ich gelesen habe. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Damals war alles perfekt. Ja, das ist doch ganz klar. Also die Söhne Koras, das war perfekt damals. Die Stiftshütte war perfekt. Das war alles wunderbar, das war herrlich. Da gab es keine Fehler. Alles glänzend, prächtig. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscher. Nein, das ist eine Rede erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist eine Rede in Weisheit. Es ist eine Rede, welches sieht, was Gott sieht. Welches vergeben kann, ein Rede geprägt von Gottes Weisheit. Das ist jetzt aber nur ein Teil, nicht? Also das Rede über die Gemeinde, sondern es gibt ja noch andere Sachen. Rede über andere Menschen vielleicht, die nun auch, sagen wir mal, am Arbeitsplatz auftauchen. Rede über den Nachbarn, rede über überhaupt über andere. Wie reden wir? Nicht nur, was wir vielleicht verkehrt machen, sondern wofür reden wir? Ist das mal etwas, was uns auch interessiert, dass wir uns diese Frage stellen, wofür reden wir? Wofür hat der Stephanus geredet, ein Mann voll Glaubens? Er hat für den Herrn Jesus gestritten. Sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Er hat also mit ihnen über das Evangelium gesprochen. Er hat für Jesus gesprochen. Es geht ja nicht nur darum, was wir nicht sagen sollen oder wie wir nicht reden sollen. Sondern es geht ja darum, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Gottes Weisheit lernen, für etwas zu reden. Ich kann schlecht jemand sagen, komm mit in das Haus Gottes. Höre das Wort Gottes. Wenn ich dieses Haus nicht liebe, warum sollte ich jemanden einladen zur Gemeinde, wenn ich diese Gemeinde nicht liebe? Warum sollte ich für den Herrn Jesus Christus reden, wenn ich vielleicht auch in meiner Beziehung zu ihm noch viele, viele Probleme habe? Für wen redet ihr? Wie redet ihr? Was bewegt euer Reden? Bewegt der Heilige Geist unsere Zunge? Sind wir mit der Weisheit Gottes erfüllt in unserem Reden? Wir können es nicht, wenn wir die Bibel nicht lesen. Niemand vermag einfach mit der Weisheit Gottes erfüllt zu sein, ohne dass er die Bibel liest und auch die Bibel im Herzen hat. Für was reden wir? Was ist die Sache, für die wir reden, für die wir eintreten? In der Welt ist es ganz einfach. Jeder tritt für sich ein. Ich bin der Schönste, ich bin der Größte, ich bin der Kräftigste, ich bin derjenige, der alles kann. Man streitet für sich. Das ist also das Credo der Welt. Ich lebe für mich. Ich lebe dafür, mein Leben zu genießen. Ich will einfach nur leben. Dafür redet man, dafür streitet man. Aber wofür leben wir und wofür reden wir? Was ist eigentlich unser Reden im Hinblick auf das Ziel dieses Redens? Was wollen wir erreichen mit unserem Reden? Machen wir da überhaupt einen Unterschied? Denken wir darüber nach, was wir mit unserem Reden erreichen wollen? Wollen wir für den Herrn Jesus Werbung machen? Dann machen wir uns Gedanken darüber, wie kann ich reden, Herr Jesus, dass ich für dich Werbung mache, für dein Haus, für dein Werk, für deinen Weinberg. Stephanus steht dort mitten in der Gemeinde in Jerusalem und streitet mit diesen Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, mit dem Anliegen, Menschen für ihn zu gewinnen. Worum streitest du dich? Manche streiten sich über Geld, manche streiten sich über Ehre, Manche streiten sich über irgendwelche Errungenschaften dieser Welt. Wäre das nicht eine wunderbare Sache, zu sagen, oh, ich habe heute ein Gespräch gehabt. Heute habe ich ein Gespräch gehabt mit jemand, der hat mir eine Aufgabe gegeben. Der hat mir was gesagt, wo ich jetzt drüber nachdenken muss und wo ich von der Bibel her rausfinden muss, wie ich am besten antworten kann. Manchmal gäbe uns die Menschen in dieser Welt Aufgaben, die wir nicht ganz einfach lösen können. Ist es dann so, dass wir sagen, jetzt nehme ich das in meine Hand und jetzt schlage ich die Bibel auf und jetzt gucke ich, wie kann ich ihm eine Antwort geben, die ihn zu Jesus bringt? Betet ihr für sowas, für eure Rede, für eure Gespräche, die ihr führt mit Menschen, dass er nicht einfach nur sagt, es kommt, wie es kommt, meine Zunge ist einfach da und meine Arbeit ist da und die Menschen sind da, wird schon alles gut gehen. Sondern es geht doch darum, dass wir sagen, Herr, das empfindlichste Werkzeug, was am meisten verletzlich ist in meinem eigenen Herzen, wo ich am allermeisten sündige, ist meine Zunge. Nun hilf mir zu reden in Weisheit unter der Leitung deines Geistes. Habt ihr schon mal so dafür gebetet? Wenn nicht, dann ist es euch gar nicht bewusst, dass eure Zunge ein Eigenleben hat. Es ist so. Das ist etwas, wofür man ringen und kämpfen muss. Und streiten muss. Den Herrn anrufen muss. Sich Gnade schenken lassen muss, dass das überhaupt auch anders werden kann, damit man vom Herrn gebraucht werden kann, um auch mit anderen dann zu streiten. In einer Art und Weise, dass man sie für den Herrn gewinnen kann. Ich habe nur einen kleinen Teil, nicht lange, aber ich möchte den euch noch mitgeben, aus dem Leben des Stephanus, ein Mensch voll Glaubens. Jemand, der einen Dienersinn hatte, jemand, der recht redete, aber auch jemand, der recht betete. Wenn ihr im 7. Kapitel das aufschlagt, da lest ihr von seinem Gebet, und zwar ab Vers 59 und den 60. Vers dazu. Ich werde euch nicht zu lange mehr auch, es abverlangen, dass ihr euch konzentrieren müsst. Es ist nicht einfach im Abendmahlsgottesdienst. Aber geht diesen Weg noch einmal mit und lasst uns mal schauen, ob wir im Hinblick auf unseren Glaube doch auch das Beten schon richtig gelernt haben. Vers 59. Der Stephanus wird, nachdem er diese Predigt gehalten hat, in seiner Anhörung, wo er unter Anklage gestellt wurde, verurteilt. Zu Unrecht und gesteinigt. Und die Steine fallen auf ihn. Vers 59. Und sie steinigten den Stephanus. Der betete und sprach, Herr, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Ich kann das erste Gebetsanliegen jetzt nicht noch zusätzlich dran nehmen. Das würde zu lange dauern. Also bleiben wir mal bei diesem zweiten. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Wenn ihr gesteinigt werdet, niemand von uns ist noch gesteinigt worden, das weiß ich. Aber wenn wir gesteinigt werden würden, was würde uns wohl durch den Kopf gehen? Es ist ganz einfach. Mir würde durch den Kopf gehen, dass das ganz schreckliche Menschen sind, die mich da jetzt steinigen. Das ist ganz schlimm, dass sie das tun und dass sie das zu Unrecht tun und dass es unerhört ist, mich zu steinigen. Das würde uns allen das so gehen, das sind die natürlichen Gedanken. Mir geschieht Unrecht. Gebet, welches durch den Heiligen Geist geleitet wird, und das haben wir hier vor uns, ist ein Gebet, welches dahin kommen kann, zu bitten, Herr, rechne ihnen diesen Sünde nicht an. Ich habe gerade vorhin darauf aufmerksam gemacht, die Gemeinschaft mit Jesus bringt uns zu einem rechten Dienersinn. Aber die Gemeinschaft mit Jesus bringt uns auch zum rechten Gebet. Vom Kreuz herab sagt der Herr Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist auch hier wieder hilfreich, da erst einmal zu sehen, wo man steht, dass man wahrnimmt, ich bin von meiner Natur her nicht jemand, der anderen leicht vergibt. Besonders wenn das, was mir angetan wurde, schwerwiegend ist. So sind wir alle. Das ist einfach in unserem eigenen Herzen immer noch etwas, was da ist. Aber nun, das ist das Schöne, was wir am Stephanus sehen. Leben mit Jesus lohnt sich. Was den Dienersinn betrifft, was das Reden betrifft und was das Gebet betrifft. Ihr könnt nichts Besseres tun für euer Gebetsleben, als mit Jesus Christus Gemeinschaft zu haben. In der Bibel, mit ihm auch zu reden selber, auf ihn zu hören. Dadurch wird euer Gebetsleben verändert. Das Gebetsleben, es wurde mal geschildert von einem Pastor in den USA, meine ich war es, heute besteht hauptsächlich daraus, da ist der kranke Verwandte, heile ihn. Was weiß ich auch noch für irgendwelche Anliegen, die man persönlich hat. Und dann hört es auf. Wie ist es in deiner Gebetsgemeinschaft? Wie viele Menschen hast du, für die du betest, die dich schon mit Worte und mit Tate, mit Steine beworfen haben? Nicht wirkliche Steine, sondern einfach nur, die dir schrecklich wehgetan habe. Schrecklich wehgetan habe. Menschen, die mir schrecklich wehgetan habe, bete ich für die? Wollt ihr wachsen? Habt ihr ein Anliegen, Jesus zu folgen, ihr junge Leute? Wenn ihr euren Weg mit ihm geht, wenn ihr euch taufen lassen wollt, wollt ihr wirklich mit Jesus leben oder wollt ihr nur einfach so tun, als ob? Was wollt ihr? Aber es gilt auch für die Ältere, für die Erwachsene, für die Alte. Beten wir wirklich für die, die uns Schmerzen zugefügt haben, die uns wehgetan haben, die uns in einer Art und Weise behandelt haben, dass wir unendlich gelitten haben? Wie viele Gebetsanliegen von Menschen, die vielleicht in diese Kategorie fallen, haben wir überhaupt? Kennen wir sowas? Es ist wichtig für uns, dass wir in unserem Gebetsleben nicht von unseren natürlichen Empfindungen uns nur leiden lassen. Denn dann ist unser Gebet einfach ein egoistisches Gebet. Ich bete für die, die mir Herzensanliegen sind. Das sagt ja die Bibel schon, die Welt macht es auch. Die lädt die Leute ein, die über was selber so auch mag, die einem sympathisch sind. So geht man vor wie die Welt. Was ist wirkliches Gebet? Was hat schon Peter gebetet, als er unter den Menschenfresser, unter den Kannibalen missioniert hat? Sie wollte ihn töten. Und er bat für ihr Heil. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Gebet ist notwendig. Wir werden kein einziger Schritt als Gemeinde weiterkommen, wenn wir nicht lernen zu beten. Wir werden keine Menschen sehen, die errettet werden, wenn wir nicht lernen zu beten. Wollen wir darin wachsen? Wollen wir Menschen sein wie Stephanus, voll Glaubens, ein Diener sind, der von Jesus Christus kommt, der sich beugt, ein Rede, geleitet und erfüllt vom Heiligen Geist und von seiner Weisheit, und ein Beter, was sich denen gegenüber auch herabneigt oder zuneigt oder zuwendet, die einen das Leben schwer machen. Die Laster in unser Leben hineinbringen. Was ist deine Gebetsliste? Ich möchte wissen, was auf deiner Gebetsliste steht. Oder sagen wir es mal mit anderen Worten, der Herr Jesus möchte es wissen. Kann man in deiner Gebetsliste das vorfinden, dass du ein Mensch voll Glaubens bist und erfüllt mit dem Heiligen Geist? Eines ist ganz klar, je mehr ich auch vom Glaube, vom Herrn Jesus und seinem Geist erfüllt werde, umso mehr wächst auch mein Gebet. Umso eifriger bin ich auch im Gebet. Umso größer sind meine Anliegen. Sie haben längst den Kreis der Familie verlassen. Das sind Nachbarn, das sind Arbeitskollegen. Das sind Menschen, die ich unter Umständen schon Jahrzehnte im Gebet begleite. Missionare, die in ihrem Dienst stehen. Regelmäßig, treu, bete ich für sie. Das ist, was nun der Herr Jesus in unserem eigenen Herzen bewirkt, wenn er durch seinen Geist uns anleitet. Und dann haben wir auf einmal große Anliegen. Große Anliegen, die aber auch von einem großen Herrn erhört werden. Wisst ihr, was die Frucht war von diesem Gebet des Stephanus? Es war der Paulus. Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Also von Paulus wissen wir, der war mit dabei. Die anderen können auch noch einige zum Glauben gekommen sein. Das ist durchaus denkbar. Aber Paulus war die Gebetserhörung des Stephanus hier. Ihr werdet nie werdet ihr eure Knie beugen und auch recht bete, ohne zu erfahren, dass der Herr euch erhört, wo ihr auch durch seinen Geist geleitet betet. Lasst euch ermutigen, wir wollen uns gegenseitig ermutigen zu beten. Was der Gemeinde am meisten fehlt, ist Gebet. Ernsthaftes Gebet. Vom Geist geleitetes Gebet. Wir brauchen es so dringend. In der Gebetsstunde, persönlich, als Gemeinde insgesamt. Stephanus, ein Mensch voll Glaubens, ein Mann voll Glaubens. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten.
O Herr, wir haben alle noch so unsere Kämpfe mit dem Diener, mit dem Reden und auch mit dem Beten. Wir können gar nicht sagen, dass wir in den Bereichen nun wirklich auch schon so weit vorangekommen sind, wie wir eigentlich es wünschten. Wir leiden unter unserem Stolz und unter unserer mangelnden Bereitschaft, uns zu beugen, zu vergeben. Ein Hirtesinn zu haben, ein Anliegen für die Verlorene. O Herr, wenn du nicht eingreifst, was soll aus uns werden, Herr? Wie kann es weitergehen? Wie können wir wachsen? Wie können wir wirklich zu deiner Ehre leben? Hilf uns dazu, Herr. Bedanke dir aber auch dafür, dass bei dir Kraft genug ist, uns zu Dienern zu machen, uns zum Reden, zum rechten Reden zu bringen und uns auch zum Gebet zu führen und zu leiten, zum rechten Gebet. Deine Hände legen wir uns jetzt auch. Amen.